Verrat, ein Begriff, der eindeutig negativ besetzt ist. Wer die Namen Judas oder Brutus hört, der verbindet damit in der Regel nichts Positives. Er denkt an Verrat und geringschätzt die Verräter. Aber ist jeder Verrat böse und hinterhältig? Oder kann ein Verrat auch eine Heldentat und ein Verräter somit ein Held sein? Ein Verrat kann hinterhältig und gleichsam sinnvoll sein. Es kommt auf den Verrat an und auf den Blickwinkel. Dörte Fiedler gibt uns einen Überblick über die größten Verräter der Geschichte, ihre Motivation und die Bedeutung ihres Verrats.
Von Julius Caesar ist der Satz überliefert:
Proditionem amo, proditores non laudo.
Den Verrat liebe ich, die Verräter lobe ich nicht. Als er selbst zum Verratenen wird und am Boden liegend in die Gesichter der Verschwörer schauend, unter seinen Mördern auch Brutus, seinen vertrauten und vermeintlichen Freund, entdeckt, soll er voll Leiden und Überraschung ausgerufen haben:
Tu quoque, Bruto,
fili mio. Du auch, Brutus, mein Sohn. Die große Enttäuschung scheint für ihn nicht so sehr in seinem Ende oder der Verschwörung gegen ihn als Kaiser zu liegen, sondern in der Verletzung, die er durch die ihm völlig unerwartete Aufkündigung der Treue seines Freundes Brutus erfahren muss. Dem Verrat schmerzvoll ins Auge blickend, fügt der sterbende Kaiser in Shakespeares Bearbeitung des Stoffes noch hinzu: So falle, Cäsar.
Brutus,
Judas, Jago, Prometheus,
Juan,
Quäseling,
von Stauffenberg,
Judas, Hagen von Tronje,
Ariadne,
Judas,
Badoglio,
Prometheus, Robert Hansen,
Prometheus,
Delina,
Hagen von Tronje.
Historische Personen, mythologische oder literarische Figuren. Die Aufzählung ließe sich mühelos verlängern. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in irgendeiner Weise bezichtigt wurden, Verrat begangen zu haben. Begriffe wie Rache, Betrug, Verschwörung, Geheimnis siedeln sich um den Verrat. Aber was ist die Bedingung für ihn? Günter Grass schreibt in seinem Roman Der Butt:
Letztendlich verraten kann man nur, was man liebt.
Zunächst mal muss man vielleicht den Gegenbegriff von Verraten dann nennen. Das ist Treue. Man kann alles verraten, was auf Treue angelegt ist.
Dr. Dirk Link, Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.
Man kann Ideen verraten, Menschen verraten, Institutionen verraten, alles das verraten, dessen Existenz auf eine bestimmte Form der Treue setzen muss, um zu existieren und um sich fortzuentwickeln. Das alles ist verratbar. Und eine der Möglichkeiten, Treue zu verraten, ist eben ein Geheimnis zu verraten. Aber ich glaube, die Tiefenstruktur hat was mit Treue zu tun.
Tatsächlich ist Verrat etwas sehr Ambivalentes. Er lässt sich nicht einfach auf der Ebene von Gut und Böse diskutieren. Aus der Sicht der Verratenen mag der Verräter sicherlich eindeutig verwerflich handeln. Aber nimmt man die Perspektive des Verräters und derer, für die er verraten hat, ein, können Motive und Handlungen durchaus nachvollziehbar und gerechtfertigt sein. Beispielsweise Prometheus.
In der griechischen Mythologie ist Prometheus ein Titan und somit nicht sterblich. Er gehört weder zu den Göttern noch zu den Menschen. Er verrät die Götter, indem er den Menschen das Feuer zurückbringt, das Zeus ihnen als Strafe genommen hatte. Unter den Menschen gilt er daher als Freund, unter den Göttern als Verräter und muss seinen Verrat an einen Felsen im Kaukasus gekettet und jeden Tag aufs Neue durch einen Adler seiner Leber beraubt, büßen.
Die Strafe, die Prometheus empfangen hat, steht auch in dieser Erzählung eher im Zusammenhang mit seinem Treuebruch Zeus gegenüber als mit der Tat selbst. Dass aber auch die Treue eine Perspektivfrage sein kann, lässt sich mit neueren Lesarten der Judas-Geschichte zeigen.
Judas Ischariot war einer der 12 Apostel des Jesus von Nazareth, der diese als Gesandte berief, um seine Botschaft zu verbreiten. Er soll gegen die Bezahlung von 30 Silberlingen Jesus an seine Feinde verraten haben.
Judas verrät ja nicht aus Böswilligkeit, sondern halb schon, als würde er einen Auftrag bekommen. Was im Übrigen ja auch in manchen Evangelien, es gibt so einen berühmten Text, der heißt das Judas-Evangelium, der ist erst vor einigen Jahren überhaupt erschienen und gedruckt worden. Da hat man nur das Evangelium genau gelesen und eben diesen berühmten Satz: Wem ich den Bissen gereicht habe, der wird mich verraten. Das ist Auftrag verstanden. Also wenn Christus das Brot, den Bissen in die Brühe oder in die Soße tunkt und dann weiterreicht, dann gibt er damit den Auftrag zum Verrat und der Verrat ist auch notwendig, damit das Lösungswerk vollzogen werden kann und so weiter und so fort.
Thomas Machow, Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin.
Der Begriff Apostel scheint im Wort schon die Möglichkeit des Verratens zu tragen. Er ist entlehnt von Griechisch Apostolos und bedeutet Bote und Gesandter.
Der Bote macht im Prinzip dasselbe wie der Verräter, nur macht das erlaubt und positiv besetzt. Und der Verräter macht das halt negativ besetzt, aber der Verräter wechselt die Seiten.
In diesem Sinne hat Judas also als Verräter die Seiten gewechselt. Allerdings im Auftrag, um die Erlösungsgeschichte in Gang zu bringen. Als eine Art Bote war sein Handeln eine Notwendigkeit für den Fortgang der Geschichte. Auf einen solchen heilsgeschichtlichen Auftrag können sich Verräter an politischen Ideen oder Ideologien nicht berufen. Sie werden unnachgiebig verfolgt. Beispiel dafür in theoretisch sehr unterschiedlichen politischen Rahmen sind die Prozesse und die Verfolgung echter oder vermeintlicher Kommunisten der Ära McCarthy in den Vereinigten Staaten oder, wie der Literaturwissenschaftler Dirk Link erläutert, die Schauprozesse der 30er Jahre in der Sowjetunion.
Die ja ihre Aberwitzigkeit darin gefunden haben, dass sie ganz zweifelsfrei Nichtverräter, also treue Kommunisten, als Verräter verurteilt haben und dies mit dem Mittun der Angeklagten. Das heißt, da gab es die Situation, dass die Angeklagten aus Treue zur Idee des Sozialismus sich schuldig bekannten, Verräter zu sein, weil eine Erklärung, nicht Verräter zu sein, bedeutet hätte, der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass Stalin Unrecht hat.
Der Verräter weist auf die Angreifbarkeit eines Systems hin. Und je geschlossener Systeme oder Gesellschaften sind, desto gefährlicher ist er, da er von innen aus dem System heraus agiert. In unseren vermeintlich offenen Gesellschaften sind auch die Möglichkeiten, Verrat zu begehen, unbedeutender geworden, meint zumindest Literaturwissenschaftler Dirk Link.
In der Moderne entwickeln sich konkurrierende Loyalitäten aus. Also ich bin gleichzeitig Deutscher, Europäer, Linker, Rechter, Schwuler, Nichtschwuler, was auch immer. Und diese Loyalitäten stehen nicht mehr in einem klaren hierarchischen Verhältnis. In dem Moment, wo der starke Treuebegriff weich wird, und das wird er in der Moderne, muss zwangsläufig auch der Verratsbegriff weich werden. Das heißt, es gibt diesen dramatischen Verrat, von dem die Literatur, das Theater, die Philosophie lange gezehrt hat, gibt es in der Moderne gar nicht mehr. Es gibt schwachen Verrat, nur noch so, wie es schwache Treue gibt.
Ein Problem, mit dem Institutionen zunehmend konfrontiert sind, das Militär etwa oder der diplomatische Dienst. Sie sind auch heute noch zwingend auf die Loyalität ihrer Mitarbeiter angewiesen. Gleichwohl würden viele den Verrat des Soldaten Bradley Manning, der die Irak-Files und die Dokumente des Cablegate für WikiLeaks kopiert haben soll, einen Dienst an der Demokratie nennen.
Dörte Fiedler über die größten Verräter der Geschichte. Unser Tagesthema heute bei dradio Wissen: Verrat.